Ja, in Christus grüße ich alle sehr herzlich. Danke, Udo, für die nette, spezielle Begrüßung. Das hat mir noch keiner gesagt, dass dieser schlichte Hocker an das Sitzmöbel eines Bischofs erinnert. Und dann noch eine Bemerkung zu Marianne, wenn ich sie machen darf. Also wir wissen ja, weit vorne im Evangelium steht, wie Gott die Frau gedacht hat und geschaffen hat, nämlich als Gehilfin des Mannes. Soll ich was verraten? Manchmal ist sie auch die Gehilfin. Und ob. Herzlichen Dank für die Einladung nach hier. Marianne und ich sind gern hier und erleben den Gottesdienst mit. Im Haus Gottes, das ist die Gemeinde. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Er schenke uns auch jetzt ein Herz für sein Wort und ein Wort für unser Herz. Wisst ihr, zu unserem Leben gehört es ja, dass wir uns vorbereiten auf besondere Ereignisse, persönliche Höhepunkte, neue oder gewohnte Unternehmungen auf Kleines und Großes, was auf uns zukommt. Ein Beispiel ganz simpel. Wenn du in die Stadt gehst, um dir ein paar neue Schuhe zu kaufen, wie bereitest du dich vor? Steckst Bargeld ein oder hast die Kreditkarte dabei und achtest darauf, dass deine Strümpfe keine Löcher haben. Und neben dem, auf das wir uns freuen, ein Fest zum Beispiel, gibt es auch anderes, vor dem wir dann Scheu haben oder auch Angst, zum Beispiel eine Operation. Und das mit den Vorbereitungen fängt ja früh an. Wer in die Schule kommt, der braucht ein Ranzen oder Tonne und ein Federmäppchen mit Stiften und Radiergummi und eine Trinkflasche und Brotdose oder zum Beispiel, wie ist das, wenn du deine Linsensuppe nach Omas Rezept kochen möchtest, dann wirst du die Linsen in der Nacht vorher einweichen, habe ich mir sagen lassen. Oder wer eine Reise plant, da stellt sich zum Beispiel schlauerweise eine Reiseapotheke zusammen. Und wenn es in andere Länder gehen soll, dann empfiehlt es sich ja im Vorfeld ein bisschen auf die Sitten und Gebräuche und Gewohnheiten dort einzustellen, sich damit vertraut zu machen. Wie zum Beispiel begrüßt man jemanden in Tibet? Wollt ihr das wissen? Soll ich sagen? Es mag uns überraschen, einer streckt dem anderen die Zunge raus. Also ich weiß nicht, wer von euch das probieren will. Ganz schön mutig wäre das hier, glaube ich. Wisst ihr, was diese Geste in Tibet bedeutet? Du kannst mir vertrauen. Du kannst mir vertrauen. Ich habe nichts Böses im Sinn. Also wir merken jedenfalls, Vorbereitung zu treffen ist sinnvoll. Wer sich das ersparen will oder stattdessen einfach planlos irgendwo hin rein stolpert, der gerät leicht in unnötige Schwierigkeiten. In der Predigt heute geht es um eine ganz bestimmte Vorbereitung und sie betrifft jeden. Jedes Jahr wieder, um diese Zeit, feiern wir Advent. Lateinisch Adventus Domini, Ankunft des Herrn. Und als Christ bereiten wir uns auf das Fest der Geburt Jesu vor. Und dann kommt ja noch was anderes dazu. In einem viel weiteren, größeren Erwartungshorizont, weil Jesus angekündigt hat, dass er wiederkommen wird. Dass er wiederkommen wird und er braucht dazu keine Einreiseerlaubnis. Und dieses zweite Kommen Christi bedeutet dann aber doch, in dem Advent leben wir immer. Jahr um Jahr. Wann genau das sein wird, weiß kein Mensch. Die Bibel spricht sehr klar dann von weltweiten Ereignissen, die dem vorausgehen, unter anderem extremste Notlagen durch Erdbeben, Kriege, Katastrophen, Krankheiten, zudem eine Gottlosigkeit, die sich alles erlaubt und darüber hinaus in nie getanter Dichte Verfolgung, Diskriminierung der Gemeinde und Verführung zum Abfall von Gott. Alles in ganz großem Ausmaß, so sagt Jesus das in seinen endzeitlichen Reden. Also das und anderes mehr sind Zeichen dafür, dass Gott in seinem Heilsplan fortschreitet und die Vollendung näher rückt. Aber das Datum der Wiederkunft liefert uns die Bibel nicht. Und sehr bekannt, des Öfteren haben dann Christen, einzelne Christen oder Gruppen von Christen versucht, Schlüsse daraus zu ziehen. Die einen meinten dann, errechnen zu können, wann der Herr wiederkommt. Sie konnten immer nur falsch liegen. Und andere sagten sich, nichts Genaues weiß man also, dann braucht uns die Wiederkunft des Herrn auch nicht weiter zu beunruhigen. Es hat noch jede Menge Zeit bis dahin. Und solches Denken gab es auch schon in den Gemeinden des Neuen Testaments. Und was sagen Gottes Boten hinein in so ein Denken? Was seid ihr nur für Schläfer? Wann wacht ihr endlich auf? Also zur Predigt von Christus gehört von Anfang an der Hinweis, er kommt wieder. Ohne dieses biblische Zeugnis seiner Wiederkunft wäre die Predigt von Christus unvollständig, sozusagen um einen wesentlichen Teil amputiert. Das ist, als würde man ein Haus bauen ohne Dach. Wie bekennen wir das denn als Christen im apostolischen Glaubensbekenntnis aus dem 5. Jahrhundert? Ich glaube an Jesus Christus und einige Zeilen weiter gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Also Gott hat seinen Sohn auferweckt, gewaltig. Und er lebt für immer als der erhöhte Herr. Und er ist der, so haben wir das eben auch gesungen, er ist der in Macht und Herrlichkeit wiederkommende Christus. Und jetzt hören wir Worte aus einer sehr alten Predigt. Der Apostel Paulus hielt sie so etwa um das Jahr 50 im Lauf seiner zweiten Missionsreise, Apostelgeschichte 17, die Verse 30 und 31. Gott, der über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen hat, ruft jetzt alle Menschen überall auf Erden zur Umkehr. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt und vor allen Menschen dadurch ausgewiesen, bestätigt, beglaubigt hat, dass er ihn von den Toten auferweckte. Und an anderer Stelle sagt die Bibel, kommen wird dieser Tag wie ein Dieb in der Nacht. Also ohne Zeitansage, urplötzlich, auf einmal ist er da. Was macht das mit uns? Sollen wir beunruhigt sein, hektisch, nervös? Das muss nicht sein. Oder gelangweilt, unbeeindruckt, gleichgültig? Das sollte auch nicht sein. Angemessen ist erwartungsvoll und eben auch nicht unvorbereitet. Und wie dies gelingen kann, nicht unvorbereitet sein, dazu gleich mehr, bereit sein also für den Tag, der in keinem Kalender steht. Das heißt doch, wenn Jesus wiederkommt, dann ist es anders, als wenn du im Bahnhof auf deinen Zug wartest. Dort würdest du über Lautsprecher zum Beispiel die Ansage hören, Achtung, Achtung, auf Gleis 12 fährt in wenigen Minuten ein der ICE 658 von Unterbrügge nach Bad Oberwalden, bitte Vorsicht an der Bahnsteigkante oder so ähnlich. Von dem Zeitpunkt aber, wann Jesus wiederkommt, von dem Tag, wird niemand von denen, die dann leben, im Vorhinein erfahren, gleich sei es soweit. Bereit sein für den Tag, der in keinem Kalender steht. Und dann ist er, dann gibt es ja noch ein Datum, das auch in keinem Kalender steht. Niemand von uns weiß, wann er sterben wird. Und an der Stelle wird mir bewusst, beides läuft im Grunde ja auf das Gleiche hinaus. Kommt Jesus wieder, wenn ich lebe, begegne ich ihm, und sterbe ich, weil meine Zeit gekommen ist, dann, nach einem von Gott gewiesenen Zwischenaufenthalt, begegne ich Jesus am Tag der Auferstehung auch. Thema Sterben. Und wir wissen, Menschen gehen sehr unterschiedlich damit um. Ein überzeugter Atheist ist der Meinung, wenn das Leben vorbei ist, war's das, da kommt auch nichts mehr. Also der Unglaube will ja entscheiden, nichts von Gott zu wissen, und er überlässt sich stattdessen mehr oder weniger tapfer der Sinnlosigkeit. Thema Sterben. Ich kam mit einem Mann ins Gespräch, sehr sympathisch, muss ich sagen. Im Gespräch erfuhr ich dann, wer er war, ein erfolgreicher Unternehmer unserer Stadt. Wir konnten gut miteinander reden. Er hatte klare Ansichten. Der christliche Glaube war für ihn nicht von Belang. Dem Gespräch aber entzog er sich nicht. Wir sprachen über das Leben und auch über den Tod, wo ein Mensch hinkommt, wenn er geht. Das sei für ihn kein Thema, sagte er. Er sehe sich dafür verantwortlich, anständig zu leben, doch danach gehe nichts mehr weiter. Angenommen, sagte ich, nur mal angenommen, es kommt doch anders, als Sie es sich jetzt vorstellen, und Sie stehen plötzlich unabweisbar vor Gott. Was dann? Und seine Antwort, was ich dann sagen würde? Meister, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Viel weiter ging unser Gespräch da nicht, er musste auch weiter. Aber was ich ihm schon noch freundlich sagen konnte, einem Menschen, der urplötzlich vor dem lebendigen Gott steht, wird es wohl eher die Sprache verschlagen, als dass er kesse Sätze von sich geben kann. Also wir bedanken uns gegenseitig für das Gespräch, verabschiedeten uns, dann ging der Mann weiter. Jedenfalls über das irdische Leben hinaus zu denken, das hielt er bis dahin jedenfalls für entbehrlich. Thema Sterben. Eine andere Sicht darauf findet sich ja in dem Schauspiel, ist auch verfilmt worden, viele kennen das, Der Hauptmann von Köpenick. Und ich finde, darin kommt es ja unter anderem zu einer sehr beeindruckenden Szene. Der Schuster Wilhelm Vogt aus Berlin saß im Gefängnis und ist nach seiner Haft, dann nach der Entlassung, bei seiner Schwester und ihrem Mann Friedrich untergekommen. Und eines Tages kommt er von einer Beerdigung zurück. Er sinniert mit seinem Schwager über das Leben und sagt, und dann stehst du vor Gott, dem Vater. Vor dem stehst du dann? Und er fragte ins Gesicht, Wilhelm Vogt, was hast du gemacht mit deinem Leben? Und da muss ich sagen, Fußmatte, muss ich sagen. Die habe ich geflochten im Gefängnis, und dann sind sie alle drumherum getrampelt, muss ich sagen. Und zum Schluss hast du geröchelt und gewürgt um das bisschen Luft, und dann war's aus. Das sagst du vor Gott, Mensch. Aber der sagt zu dir, geh weg, sagt er. Dafür habe ich dir das Leben nicht geschenkt, sagt er. Das bist du mir schuldig. Wo ist es? Was hast du damit gemacht? Was hätten wir diesem Wilhelm Vogt eigentlich daraufhin gesagt? Was? dem, was du alles ausgefressen hast? Nein, kein Zutritt bei Gott? Stimmt das denn? Der Himmel hat nur eine Tür und die ist Jesus. Und er hat versprochen, niemand, der zu mir kommt, wird von mir abgewiesen. Wer geht durch diese Tür? Menschen, die sich von Jesus zu Herzen reden lassen. Du, die Last deiner Schuld nehme ich dir ab. Wie ernst mir das ist, siehst du am Kreuz, wo ich für dich starb. Vertrau dich mir mit deinem ganzen Leben an. Ich bringe dich in die Gemeinschaft mit Gott. Nochmal, wer geht durch diese Tür? Hochanständige können es sein und tiefgesunkene, langjährige Christen und Spätbekehrte mit einem nur kurzen Glaubensweg. Also ob ein Leben nun weitgehend vermurkst oder insgesamt moralisch vorbildhaft verlaufen ist, wo wäre jemand, der Jesus weniger braucht als andere? Jeder braucht ihn. Und wisst ihr, wenn ich mich selber frage, was habe ich mit meinem Leben gemacht? Soll ich aufzählen, wen ich alles besucht habe? Wem ich hoffentlich guten Rat gab? Für wen ich mich eingesetzt habe? Wie viel Predigten ich gehalten habe? Dass ich für Anliegen der Weltmission immer ein offenes Ohr hatte? Dass mir Ungerechtigkeit zuwider ist und ich über geschmacklose Witze nicht mitgelacht habe? Um der Wahrheit willen müsste ich dann allerdings auch aufzählen, wo ich Jesus, meinen Herrn, betrübt habe, Anerkennung durch Menschen mehr gesucht habe, als dass es mir um Gottes Ehre ging, wo ich in meinem Herzen Dingen Raum gab, die mein Gewissen belasteten, wo ich, und sei es nur in Gedanken, unbarmherzig über andere urteilte, oder was es noch alles an Verfehlungen, Versäumnissen gegeben hat, wo ich jemanden zum Beispiel auch, dem er vertraut hat, bitter enttäuscht habe. Wisst ihr, bei der Frage, an wem ich schuldig wurde, an Menschen und damit auch an Gott schuldig wurde, merke ich, muss ich überhaupt nicht lange überlegen. Thema Sterben. Ich weiß, ich werde einmal vor Gott stehen. Und dann wird mein Leben zur Sprache kommen, damit rechne ich. Gott wird mir seine Sicht über mein Leben zeigen. Heißt das, das ist eine ganz wichtige Frage jetzt, heißt das, ich muss mich dafür fürchten und kann überhaupt nicht wissen, wie die Sache ausgeht? Muss ich unsicher sein, ob ich denn einen Platz im Himmel habe? Nein, muss ich nicht. Und wieso nicht? Weil dieser Termin, wenn mein Leben dann vor Gott sozusagen abläuft, er mir das nochmal zeigt, weil dieser Termin nicht darüber entscheidet, ob ich verloren oder ewig errettet bin. Ich werde Gottes Urteil über meine Gedanken, Worte und Taten hören, aber damit, wenn ich doch Christ geworden bin, wird nicht in Frage gestellt, ob ich Anteil am Heil Gottes habe. Aber wann wird darüber denn entschieden? Hören wir auf den es dabei ankommt, Jesus. Wie hat er klar gesprochen? Johannes 5, Vers 24. Ich versichere euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, geht auf keine Verurteilung zu. Er hat den Schritt vom Tod zum unvergänglichen Leben getan. Ist uns klar, was das bedeutet? Menschen, die Jesus ihr Leben anvertraut haben, die müssen keine Angst davor haben, wo es denn hingeht, wenn es hier zu Ende geht. Menschen, deren Namen im Himmel geschrieben ist, die haben das Gericht sozusagen schon hinter sich, nicht vor sich. Ich finde, an dieser Stelle wird uns doch aufgehen, was für eine unglaubliche Tragweite der Glaube hat. Was trug Jesus an sein Kreuz? Eigene Sünden? Nein, er hatte keine. Unsere lud er sich auf. Und wie sind jetzt die Reaktionen darauf? Jemand, der im Hinduismus zu Hause ist, sagte mir: Ach, wissen Sie, das kann nicht sein. Jesus, der meine Verfehlungen auf sich nimmt, das wäre viel zu einfach. Für mein Leben muss ich schon selber gerade stehen und das will ich auch. Ich finde, das klingt so ein bisschen wie eine Mischung aus Stolz und Trotz. Oder Muslime, was würden Sie sagen? Sie würden auf den Koran verweisen, wo es bezogen auf das Schicksal nach dem Tod in einer der Suren heißt: Jeder haftet für das, was er begangen hat. Muslime, sie sprechen ja von Isa im Koran, Isa, so wie Jesus dort heißt. Aber den, der die Sünde der Welt auf sich genommen, ans Kreuz getragen hat, den kennen sie nicht. Und überhaupt steht dann im Koran, es sei jemand anderes gewesen, gar nicht dieser Jesus von Nazareth, sondern nur einer, der ihm ähnlich gesehen habe, der am Kreuz gestorben sei. Noch andere sagen: Ach, wozu brauche ich Jesus? Ich bereue nichts und wenn ich noch mal leben würde, ich wüsste gar nicht, was es ändern sollte. Ich finde, manche Menschen sind erstaunlich selbstkritisch im Blick, wenig selbstkritisch im Blick auf ihr eigenes Leben. Und dann gibt es ja noch solche, die sind esoterisch unterwegs. Für sie liegen Begriffe wie Sünde und Gericht außerhalb ihres Denkens. Sie glauben, der Mensch werde ja nicht nur einmal geboren, sondern werde sich, wenn er es richtig anstellt, immer höher entwickeln, bis er schließlich selber sozusagen ein Geistwesen sei. Also für Gott als Person, für Jesus, der Menschen aus Verlorenheit rettet, ist im esoterischen System kein Platz. Und dann, inmitten all der Vorstellungen, die Stimme dessen, der von sich sagt, dass er die Wahrheit ist. Die Wahrheit. Eben Jesus. Ich versichere euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Also nochmal, der hat nicht gute Aussichten, dass er es vielleicht bekommt, sondern der hat das ewige Leben. Und wisst ihr, dieser großen Einladung von Jesus zu folgen, den Entschluss fällt jeder selbst, trifft jeder selbst. Also den Schritt des Glaubens kann nicht einer für den anderen tun. Auch ich kann es nicht für andere tun. Ich kann Mut machen und von Herzen dafür werben, aber überreden kann ich nicht, bedrängen. Ich finde jedenfalls, es ist ein doppelter Segen, den wir durch Jesus empfangen. Zu wissen nämlich, es ist in Ewigkeit für uns gesorgt und wir sind bereit für den Tag, der in keinem Kalender steht. Wir sind bereit auf die Begegnung mit Jesus. Wir warten. Sind nicht zum Warten verdammt, sondern warten erwartungsvoll auf ihn. Abschließend ein kleines Erlebnis. Ich bin nicht sicher, vielleicht habe ich das vor längerer Zeit auch schon mal erzählt. Macht nichts. Es war bei einem Urlaubssonntag in Holland. Ich freue mich auf den Gottesdienst in der Gemeinde, die ich von früher ein bisschen kenne. Ich bin einer der Letzten, der in den Saal kommt. Ich finde Platz in der hintersten Reihe. Die Gemeinde singt schon. Ich schaue mich um, so wie man das dann macht, wenn man längere Zeit irgendwo nicht war. Mein Blick fällt auf den Satz an der Stirnwand vorn, ein Bibelwort aus dem Alten Testament, dringender Rat eines Boten Gottes an sein Volk, Amos 4, Vers 12, bereide um Ilchorte und Mute. Bereide um Ilchorte und Mute. Bereite dich darauf vor, deinem Gott zu begegnen. Der Satz hat bei mir eingehakt. Da sitzt du inmitten vieler anderer und fragst dich genau das. Bereite ich mich darauf vor, meinem Gott zu begegnen? Eine lebenswichtige Frage. Also so redet Gott gleich zu Beginn des Gottesdienstes zu mir. Am Nachmittag in einer anderen Gemeinde, also wenn man, oder ich jedenfalls, als Pastor in Urlaub bin, ich nehme so viele Gottesdienste mit, wie ich bekommen kann. Also am Nachmittag, frühen Nachmittag in einer anderen Gemeinde, einer freien evangelischen Gemeinde dort am Ort. Ich komme in den Saal, setze mich, schaue mich um. Auch hier ein Bibelwort an der Stirnwand vorn, diesmal aus dem Neuen Testament, Kolosser 1, Vers 27. Christus in ü, der Hob der Herrlichkeit. Christus in ü, der Hob der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Das ist es. Habe ich gedacht, darin liegt doch die Antwort auf die Frage vom Vormittag. Allen, die an ihn glauben, an Jesus glauben, gilt dieser Zuspruch, Christus in euch, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Also zu wissen, ich lebe in Christus und er in mir, das ist die Vorbereitung. Ja, das ist die Vorbereitung, meinem Gott zu begegnen. Weil es bedeutet, Gott sieht mich nie mehr ohne Jesus. Nie mehr ohne Jesus, ohne das, was er für mich getan hat. Und darin liegt die große Zuversicht des Glaubens. Ich möchte beten, wir bleiben sitzen. Jesus Christus, unser Herr, wie weit bist du uns entgegengekommen? Hast die Herrlichkeit bei Gott verlassen? Wurdest Mensch? Als guter Hirte für die Schafe gabst du dein Leben für uns. Bist uns auch jetzt als erhöhter Herr ganz nah und kommst wieder, hast du gesagt. Wenn es soweit ist, wann, das wissen wir nicht. Doch bereit sein möchten wir, dir zu begegnen. Darum wirke so in unseren Herzen, dass wir dir entgegengehen. Danke für das Leben in Glaube und Zuversicht. Mit Lob und Anbetung füllst du uns im Warten auf dich. Amen.